Thema der heutigen Sendung ist der Streit um das Atomprogramm des Irans. Und da möchte ich mal zwei Leute zitieren hier aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zum einen zitiert die Außenministerin Reiß, die ist tief darüber enttäuscht, dass Teheran die Anreicherung von Uran wieder aufgenommen hat. Der österreichische Bundeskanzler Schüssel sagt sowas wie, Iran hat mit der Aufnahme dieses Programms dem Weltfrieden geschadet. Frank, was ist denn da Sache?
Naja, zumindest können wir da erstmal dran sehen, federführende und nicht ganz so federführende Aufsichtsmächte dieser Welt sehen darin, dass ein anderer Staat, der Iran, ein Atomprogramm auflegt, also die Erforschung von Kernfusion und all dem Zeug zur Gewinnung von Energie oder vielleicht auch noch mehr. Das ist ja ein wesentlicher Teil der Kontroverse. Also wesentliche Mächte nehmen dieses irakische Programm zum Anlass zu sagen, das ist etwas, das können Sie nicht dulden. Das ist etwas, das gefährdet Ihre Einrichtung, die Ordnung der Welt, so wie Sie sie wollen und schätzen. Und das muss man vor den Weltsicherheitsrat bringen. Das muss man sozusagen zu einer allgemeinen Frage der Staatenwelt machen. Wie ist dem Iran zu begegnen, wenn er daran festhalten will, dieses Programm durchzuziehen? Das ist erstmal klar, da steht das Verdikt hinter, das ist zu verhindern. Du hast die US-Außenministerin zitiert, die Frau Rice, ne? Sie war enttäuscht, nicht wahr? Und die kann dann bei Bedarf auch ein bisschen happiger werden. Schüssel, der österreichische Bundeskanzler, ist ja im Moment auch EU-Ratsvorsitzender, sagt gleich, das gefährdet den Frieden. Und klar, und jetzt will ich, bevor wir jetzt gleich in die Sache wirklich einsteigen, will ich sagen, du findest sowas gar nicht zufällig in der FAZ oder so, dass diese Zitate da kommen. Die sind nämlich sehr wohlwollend immer aufgenommen, denn der Standpunkt, den das deutsche Pressewesen jetzt zum Beispiel mal zu dieser Affäre einnimmt, ist Vollstoff der von der Politik immer vorgegeben wird. Wenn Frau Merkel sagt, mit der Wiederaufnahme der Anreicherung von Uran überschreite der Iran eine rote Linie und das müsse Konsequenzen nach sich ziehen, dann findest du hier in der Kommentierung dieser ganzen Presselandschaft immer nur die Wiedergabe dieses Standpunkts, dass man hierzulande nicht verstehen kann, wie so ein Staat wie der Iran sich den Verhandlungsangeboten der Europäer, die darauf abzielen, das soll er doch besser lassen, verweigern könne. Also die Öffentlichkeit hierzulande, die ist ganz und gar parteilich für die nationalen Anliegen, die es da gibt. Und wenn es dann um Fragen von Krieg und Frieden geht, stellt sich raus, klar, das ist eine friedliche Welt, dieses Bild, das auch eine deutsche Öffentlichkeit hat, in der die Ansprüche unserer Nation von solchen aufmüpfigen Regionalmächten da brav befolgt werden. Ansonsten ist klar, naja, dann müssen wir vielleicht auch mal ungemütlich werden.
Frank, das Erste, was du also sagst, die Berichterstattung darüber ist schon parteilich. Die Stellungnahmen sind es sowieso, denn die kommen von den Mächtigen, du sagst von den Aufsichtsmächten der Welt. Dennoch, kann man das nicht sowas machen wie einen unparteilichen Blick auf die Sache?
Ja, da bin ich schwer für und dafür hast du uns ja auch heute eingeladen. Das wollen wir mal nachreichen, dass die Befassung mit der Sache auch mal im Vordergrund steht. Weil eins ist doch völlig klar. Erstens mal möchten wir den Hörerinnen und Hörern nahelegen, sich solche Standpunkte der national eingefärbten Parteilichkeit bei diesen Affären wirklich nicht zuzulegen, weil die Affären, um die es da geht, das sind Weltgewaltaffären, die kann so ein Bürgerchen gar nicht anstoßen, sondern umgekehrt, der ist hier einfach vorgesehen dafür zu gehorchen, das zu machen, was seine Obrigkeit ihm sagt. Und wenn dann diese sich vom Iran brüskiert fühlt, das sind so Kommentierungen, ne? Dann muss der sich doch wirklich fragen, ja, geht mich das was an? Der hat keinen Konflikt mit dem Ahmadinejad, der hat keine strategischen Interessen im Iran und in der Region und der ist doch für die Affären, um die es dann zwischen den Staaten geht, die überhaupt nur die lostreten können, vorgesehen als Material. Also von daher, Ja, man kann es nüchtern betrachten und damit wollen wir hier gleich dann mal einsteigen und wollen gleichzeitig wirklich davor warnen, einen solchen Blick, wie er die deutsche Medienlandschaft durchzieht, hier sich zu eigen zu machen aus der Perspektive derer, die hier halt die abhängigen Arschgeigen dessen sind, was hier hoheitlich über sie verfügt wird.
Also Frank, dein Hinweis geht also dahin, dass die Leute sich nicht hier, unser eins, dass wir uns nicht auf den Standpunkt, sagen wir mal, einer Frau Merkel oder einer Frau Reiß stellen sollten oder eines sonst wie europäischen oder übersee Außenministers, der eben als Lenker eines Staates ganz andere Interessen hat als jemand wie unser eins. Du sagst, wir sind dann eh nur vorgesehen als das Material für das, was die Leute, die entscheiden, dann mit uns vorhaben. Wenn ich jetzt drauf schaue, den Vorwurf, der dem Iran gemacht wird, der geht doch so etwa so, also da will der Iran sich mit Atomwaffen ausstatten und der Vorwurf wird doch ausgerechnet von denen gemacht, die selbst bis unter die Zähne mit Atomwaffen bewaffnet sind.
Genau, das ist die erste Auffälligkeit, die man sich mal betrachten muss, wenn man sich die Sache eben mal ganz nüchtern anguckt. Klar, ne? Es mag was dran sein. Der Iran will selber einen sogenannten Atomkreislauf bei sich fertigstellen, wo also auch die Erforschung und das Abfallen von spaltbarem Material, das ist dann das Kernwaffenfähige, ne, bei rumkommen könnte. Und es mag sein, dass der Iran sich tatsächlich so bewaffnen will, um seinen politischen Interessen in der Welt Nachdruck zu verleihen, mit denen es andere Staaten überziehen will. Das stimmt und das kann man mit gutem Grund scheiße finden, weil da kann nichts Gutes bei rauskommen, wenn ich mir Waffen zulege, um alle Welt mit Gewalt mit meinen Ansprüchen zu überziehen. Aber du hast die andere Seite ja schon gesagt. Die sagen, wir legen fest, dass dem Iran so etwas nicht zusteht. Das sind ausgerechnet die Mächte, die überhaupt nicht über genug von diesem Zeug verfügen können, mit denen man eben die Welt ordnet, bedroht und auch mit echten Kriegen überzieht. Das sind doch veritable echte Atommächte. Allen voran die USA, die haben da ein Arsenal, das hat's überhaupt noch nicht gesehen. Aber auch Frankreich und Großbritannien, Atomwaffenmächte. Deutschland, naja, die haben diesen ganzen Atomkreislauf, den der Iran sich zulegen will. Wir haben keine Waffen. Nein, aber wir haben dafür alles andere, was es braucht, um Kriege in alle Welt zu tragen. Wir stehen mit unseren Soldaten an Gott weiß welchen Punkten. Ne? Wir sind also eine Macht, die ihre Interessen, naja, das ist ja das berühmte geflügelte Wort vom ehemaligen Verteidigungsminister, auch am Hindukusch wird verteidigen wollen. Ja? Also das fällt schon auf. Ein Chirac, der selber jetzt hingeht und sagt, terroristische Staaten wolle er nicht dulden und er könne wirklich nicht ausschließen, dass man denen eine Atombombe aufs Haupt schmeißt. Ja? All die anderen Staatenlenker, die sagen, wenn die Welt nicht ihrem Bilde gleicht, wie sie wollen, dann müssen sie sie mit Gewalt, Bedrohung und Krieg dazu machen. All die soll man sich jetzt einfach so denken, als, na, die sind aber doch auch im Recht, deren Anliegen sind doch welche, die sind voll und ganz billigenswert, weil die mit ihrer überlegenen Gewalt diese Ordnung, in die die Leute sich da schon geistig und praktisch eingehaust haben, doch bisher überhaupt verbürgen. Das ist ein Punkt, den können wir nicht so ganz empfehlen, weil, ne, wenn schon das Überziehen der Welt mit Militär, mit Kriegen, mit Gewalt, wenn das schon scheiße sein soll, dann finde ich das nicht nur beim Iran und beim Ahmadinejad scheiße, sondern dann fallen mir auch die Kriegsminister dieser westeuropäischen Länder ein, mit ihren ganzen Friedensinitiativen, die überall jede Menge Leichen kosten.
Vielen Dank, Frank. Also das ist schon mal zum Anfang. Dann nehmen wir uns das zu Herzen, wenn wir also Staaten beurteilen danach, ob sie mit Atomwaffen sich ausstatten wollen oder nicht. Und wenn wir das scheiße finden, dann hängen wir das Etikett aber auch allen dran. Heinz, nun ist es aber so, ganz viele Staaten in der Welt tun das ja gerade. Und es gibt, wenn man es historisch betrachtet, eine Handvoll Staaten, die haben das schon geschafft. Die haben also sich selbst mit den Atomwaffen ausgestattet, haben auch das entsprechende Atomprogramm aufgelegt und haben dann daraufhin einen Atomwaffensperrvertrag aufgesetzt, um anderen Staaten das Recht abzusprechen, sich mit diesen Waffen auszustatten, beziehungsweise um andere Staaten einzuordnen. Heinz, wie beurteilst du das jetzt?
Also der Atomwaffensperrvertrag, auf Englisch Non-Proliferation Treaty, nicht weiter Verbreitungsvertrag von atomarer Bewaffnung und einschlägigen Materialien. Der bildet die diplomatische Materie dieses Konfliktfalls mit dem Iran und der bildet auch die moralische und rechtliche Berufungsinstanz für die Mächte, die dem Iran gerade ans Leder wollen und wo der Frank eben, wie ich meine, sehr nachvollziehbar empfohlen hat, dass man denen nicht auf den Leim gehen soll. Die haben im Atomwaffensperrvertrag eine Berufungsinstanz und stellen den hin als ihren rechtlichen Besitzstand, aufgrund dessen sie alles Recht der Welt, Völkerrecht eben, haben, den Persern auf die Zehen zu steigen. Naja, jetzt will ich mal auf Folgendes aufmerksam machen. Mal ganz abgesehen davon, dass umgekehrt auch der Iran sich auf diesen Atomwaffensperrvertrag beruft und als seinen rechtlichen Besitzstand hinstellt, dass dieser Atomwaffensperrvertrag auch dem Iran die sogenannte zivile Nutzung der Atomenergie zubilligt. Und außerdem auch noch abgesehen davon, dass bis jetzt ja noch niemand, auch nicht diese Experten von der Wiener Behörde IAEO, den Iranern irgendetwas nachgewiesen haben in Sachen Bombenbasteln. Also ganz abgesehen von diesen beiden Punkten, möchte ich davor warnen, sich einfach dieser Sichtweise anzuschließen. Der Atomwaffensperrvertrag gibt uns, also den Aufsichtsmächten, zum Beispiel auch Deutschland, ein gutes Recht, über die Waffenbefähigung des Iran zu wachen und dort, wenn es sein muss, mit Krieg zu intervenieren. Stattdessen empfehle ich, sich mal sachlich und ohne rechtlich-moralische Scheuklappen mit diesem Atomwaffensperrvertrag zu befassen. Der ist nämlich eine ganz ausgesuchte und exquisite Sumpfblüte der Welt, in der wir leben. Also genauer gesagt der Welt, die uns gewisse Mächte so eingebrockt haben, dass wir da drin leben müssen. Das ist meine Empfehlung.
Heinz, der möchte ich nachkommen. Also du sagst eben, dass du empfiehlst unseren Hörern oder auch uns, dass wir uns jetzt nicht auf den Standpunkt der Mächtigen stellen sollten. Dieser Sperrvertrag gibt uns das Recht, den Iran zu verurteilen, sondern wir sollten uns den angucken, diesen Sperrvertrag. Also stelle ich dir die Frage, was ist dein Argument dafür, dass wir uns nicht auf diesen Standpunkt stellen sollten, wenn man den Vertrag sich anschaut? Kommt das aus dem auch heraus?
Das will ich meinen. Also, kurz zur Information, dieser Atomwaffensperrvertrag, der ist anno 68 ausgearbeitet worden und ist anno 70 in Kraft getreten. Genau genommen damals zwischen den drei Atommächten USA, Großbritannien und der damaligen Sowjetunion. Die beiden anderen, die da immer in einem Atemzug genannt werden, nämlich Frankreich und die Volksrepublik China, hatten ursprünglich genörgelt gegenüber diesem Vertrag. Sobald sie aber ihrerseits fertig waren mit ihrem eigenen Atomprogramm, sind sie der Position der anderen drei beigetreten, sodass wir also in diesem Vertragswerk dann ein durch fünf geteiltes Monopol auf atomare Bewaffnung vor uns haben. Durch fünf geteilt, damit meine ich, also diese fünf Mächte, USA, Großbritannien, Frankreich, damals die Sowjetunion, heute Russland, sowie die Volksrepublik China, die beanspruchen gegenüber dem Rest der Welt ein erstmal faktisches Monopol über die Verfügung über Kernwaffen. und wollen im Atomwaffensperrvertrag dieses faktische Monopol vom Rest der Welt auch noch als völkerrechtlich anerkannt abgesegnet haben.
Heinz, also diese 5 Staaten, die jetzt im Besitz der Atomwaffen sind, sagen, der Rest der Welt soll keine bekommen. Ich sage jetzt mal Folgendes, ist das nicht irgendwie ein guter Ansatz, weil Sie sagen, damit verhindern wir die Verbreitung von Atomwaffen?
Tja, dazu komme ich gleich. Erstmal will ich da noch ein bisschen drauf rumhacken. Für meine Begriffe ist die staatliche Inhaberschaft von Atomwaffen und auch dieses Atomwaffenmonopol, das im Atomwaffensperrvertrag in eine Rechtsstellung gebracht wird. Für meine Begriffe ist dieses Zeug ein unschlagbarer Beweis dafür, dass die Staatsgebilde, die schon vor 30 Jahren und auch heutzutage noch den Globus beherrschen, die sagen, wo es lang geht, die ihre Macht entfalten und projizieren, wie man heutzutage so vornehm sagt, dass diese Mächte also untereinander in erster und in letzter Instanz nur die Sprache der Gewalt verstehen. Die Atomwaffe, bitte sehr, das war seinerzeit eine Revolution auf dem Gebiet der Waffentechnik, eine Zerstörungskraft ungeahnten Ausmaßes, haben sich die einschlägig interessierten Adressen, und das sind eben Staaten und sonst niemand auf der Welt, zugelegt. Und mit dieser Revolution auf dem Gebiet der Destruktivkräfte haben sich gewisse Mächte in die Position gesetzt, die letzte, die ultimate Waffe in ihren Händen zu haben und damit ein unschlagbares Durchsetzungsmittel ihrer Interessen gegenüber anderen Staaten.
Heinz, das heißt, du sagst, wenn Sie diesen Vertrag, diesen Vertrag haben Sie aufgesetzt, nicht aus der Nettigkeit heraus, aus der Ansicht heraus, bloß keine Atomwaffen auf der Welt, sondern die haben den aufgesetzt, weil sie ihresgleichen, ihre Pappenheimer kennen und weil sie sozusagen wissen, dass eigentlich Atomwaffen das Ding sind, was man als Staat braucht, um eine gute Verhandlungsposition mit anderen zu haben. Ist es so, dass sie sozusagen, weil sie, du sagst, die Sprache der Gewalt alleine nur verstehen, deshalb darauf bestanden haben, den Rest der Welt von den Atomwaffen auszuschließen?
Ja, du sagst, die 5 Atomstaaten, die kennen ihre Pappenheimer. Das ist wahr. Das möchte ich aber gerne noch darum ergänzen zu sagen. Die wissen doch von sich selber her, diese 5 da, dass sie mit ihrem monopolistischen Verfügen über die ultimative Waffe bei dem ganzen Rest der Staatenwelt die unausrottbare Versuchung und Herausforderung in die Welt setzen, sich ebenfalls so feine Artikel zuzulegen, damit sie eben nicht einseitig der Erpressungspotenz der Atomwaffenstaaten ausgeliefert sind. Also die wissen das doch von sich selber, diese 5 Atommonopolisten, dass sie haargenau mit ihrem Atomwaffenmonopol beim Rest der Welt unausrottbar das Motiv in die Welt setzen, sich sowas auch zuzulegen. Und genau weil sie das so genau wissen, sind diese seinerzeitigen Atommonopolisten übereingekommen, und zwar bemerkenswerterweise über ihre damalige Feindschaft hinweg. Also es war ja der Westblock gegen den Ostblock angetreten. Also über ihre damalige Feindschaft hinweg haben sich diese Atomwaffenmächte darauf festgelegt, eine völkerrechtlich bindende Position in die Welt zu setzen, eben diesen Atomwaffensperrvertrag, der ihnen zu Recht ihre Stellung als Atommächte zubilligt und den restlichen Staaten untersagt, sich in eine analoge Position zu bringen. Also seitdem hat sich dafür eingebürgert die Redeweise von den Haves und Have-Nots, also den Atomwaffenstaaten und den atomaren Habenichtsen. Und das Motiv für diese fünf, ja, in der Tat, das war das gewesen, wo du gerade drauf angespielt hast, die wollten sich die neue Unberechenbarkeit nicht leisten, die dann in das Weltgeschehen Einzug hält, wenn es Stück für Stück neue zusätzliche Atommächte gibt. Bloß, aufgepasst, man soll sich nicht schon wieder dieser Sprachregelung anschließen, nur ja keine neuen Atommächte, die bringen eine neue Unberechenbarkeit in die Welt. Warum nicht? Weil, wenn man sich der anschließt, dann ergreift man doch Partei für den Status quo des Kräfteverhältnisses. Also dann ergreift man doch Partei dafür, dass es nicht bloß so ist, sondern auch in Ordnung geht, dass die echten, jetzigen Atomwaffenmächte unter sich bleiben, allenfalls Bündnisangebote in die Welt setzen und auf der anderen Seite Abweichlerstaaten markieren. Das also mit anderen Worten, der Status quo, der ist doch dann die Berechnung, die allen anderen vorgibt, tja, die Decke, nach der sie sich in der Staatenkonkurrenz zu strecken haben. Also bitte sehr, wer sagt keine neue Unberechenbarkeit, der spricht sich unmittelbar dafür aus, die Berechenbarkeit von jetzt beizubehalten, zu befürworten, als in Ordnung gehende Rechtsposition hinzustellen.
Was das heißt, nämlich die Billigung von Atomwaffen in den Händen von, ja, den fünf Atommächten der USA oder eben auch Deutschland, das, ja, das hat man in der letzten Zeit gesehen, wie damit umgegangen ist. Frank?
Nur eine kurze Ergänzung dazu, weil ich den Gedanken gut finde und man sich da noch eine kleine Weiterung zu denken kann, nämlich genau den Punkt. Und wenn es so ist, dass man für diese alte Ordnung Partei ergreift, wo es ja bloß diese fünf Atommächte gibt, aber ja kein Aufstreber jetzt diese Position sich ergattern können soll, wofür nimmt man dann automatisch mit Partei? Na, das wer denn sonst diese fünf Mächte jetzt bitteschön auch dafür sorgen, dass mit aller Macht und mit aller Gewalt diese Position auch durchzusetzen ist. Also erstens Parteinahme für diese Sorte Ordnung, wo man, wie du sagst, fünf Atommächte locker mal mitverbucht mit ihren Vernichtungskapazitäten, weil dafür ist dieser Rotz überhaupt nur tauglich. Zweitens aber, dann ist man auch sofort und logisch folgerichtig dabei zu sagen, wenn jemand dazu befugt ist, darauf aufzupassen, dass nur ja kein anderer, egal ne, mit welchen Mitteln dafür nötig sind, sich diese Position zulegt, na, dann nimmt man auch Partei für deren kriegerische Weltordnungs- und Weltfriedensmission.
Vielen Dank, Frank. Das ist nämlich das Stichwort, das ich jetzt dem Heinz weiterreichen möchte. Also man nimmt Partei dafür, dass es Aufsichtsmächte gibt, die dann eben auch über die Verbreitung von Atomwaffen ihre Aussicht ausüben. Heinz, an dich die Frage, wie ist das in der Zeit gelaufen? Also wie haben die Atommächte ihre Aufsicht wahrgenommen über die Verbreitung bzw. Nichtverbreitung im Zusammenhang mit der Technik, die dabei im Spiel ist, welche Art von Grenzen werden denn da gezogen? Ich glaube, der Vertrag spricht ja von einer zivilen und einer militärischen Nutzung.
So ist es. Also erstmal der Hinweis darauf, es ist ein bemerkenswertes Unternehmen, diesen Atomwaffensperrvertrag zu starten und weltweit völkerrechtlich verbindlich zu machen. Bemerkenswert deswegen, weil er ein Faktum zu einer Rechtsposition ausgestalten will. Und das Faktum ist nichts weniger als die Inhaberschaft über die letzte Waffe. Diese fünf Atommonopolisten haben sich also eine heftige Aufgabe gestellt, den Rest der Welt, dem sie die Versuchung nachreichen, ebenfalls sowas Feines, so eine feine Ware wie Atomwaffen haben zu wollen, die sollen sich hochoffiziell und mit der Unterschrift ihres jeweiligen Präsidenten dazu herbeilassen, das Atommonopol der klassischen fünf für rechtens zu erklären. Naja, diese Aufgabe ist gelöst worden mit zwei Methoden. Einerseits durch sehr viel Drohung und Erpressung, andererseits aber auch durch ein Angebot. Es war offensichtlich seinerzeit noch vonnöten, die Unterschrift der Habenichtse unter den Atomwaffensperrvertrag denen dadurch zu versüßen, dass ihnen für den Verzicht auf atomare Bewaffnung umgekehrt die sogenannte zivile Nutzung der Kernkraft ausdrücklich als ihr Recht und ihr rechtlicher Besitzstand zugesprochen worden ist. Und das waren also diese Angebotsseite des Atomwaffensperrvertrags. Naja, da muss man jetzt, als der in Kraft getreten ist, da muss man wirklich nicht an Staaten wie den Iran denken, sondern diese Angebotsseite, die war viel eher gemünzt auf Staaten wie, sagen wir mal, die damalige Bundesrepublik Deutschland mit ihrem notorischen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, dem atomare Ambitionen abzugewöhnen, war schon die Angebotsseite vonnöten. Tja, einerseits die Bundesrepublik Deutschland unter den atomaren Schutz der Weltmacht USA zu stellen und andererseits Deutschland und alle anderen Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags mit der Befugnis auszustatten, sich die zivile Nutzung der Kernenergie angelegen sein zu lassen. Und zivile Nutzung der Kernenergie ist im Atomwaffensperrvertrag übrigens ziemlich ausgreifend definiert. Darunter fällt dass man sich die Befähigung zulegt, mit dem ganzen Spaltmaterial von A bis Z umgehen und verfahren zu können, es zu bearbeiten, sich die einschlägigen Technologien in nationale Verfügung bereitzustellen und so weiter.
Der Sperrvertrag hat einzelnen Staaten erlaubt, ich glaube, es heißt so ungefähr, den Brennkreislauf zu schließen. Und diese Grenze, die dann gezogen werden soll, die der Sperrvertrag ziehen möchte, zwischen einer militärischen und einer zivilen Nutzung, die ist doch, wenn man die Sache anbelangt, wenn man die Sache anschaut, eher so ein bisschen zweifelhaft. Also wenn ich alles da habe, um Uran anzureichern und zu lagern, ja, dann packe ich es auf ein paar Sprengköpfe und die Bombe ist doch so gut wie fertig.
Ja, das ist vielleicht ein klein wenig übertrieben ausgedrückt, wie du es jetzt zuletzt gesagt hast, aber im Prinzip hast du sicherlich recht. Dass die Urheber des Atomwaffensperrvertrags mit der Kombination von Verbot der Atomwaffe und Erlaubnis der Nutzung der sogenannten zivilen Seite der Kerntechnik eine regelrechte Grauzone etabliert haben, das haben sie selber gewusst. Und dass das so ist, geht ja unmittelbar daraus hervor, dass sie es für nötig befunden haben, ihr Vertragswerk zu vervollständigen dahingehend, dass sie eine eigene internationale Aufsichts- und Kontrollbehörde aus der Taufe gehoben haben. Das ist eben diese Wiener Internationale Atomenergieagentur, IAEO, die die ganze Zeit damit befasst sein soll, die Grenze zwischen erlaubter Zivilität und unerlaubter Militarität bei der Nutzung der Atomkraft zu überprüfen, zu kontrollieren und so weiter und so zu. Naja, und dass diese Grenzziehung, wo hört das Zivile auf, wo fängt das Militärische an? Wo hört also das Recht der Nation, sich zivil nuklear zu betätigen, auf und wo fängt das Unrecht an, dass die sich Waffen beschaffen wollen? Dass diese Grenzziehung todsicher keine physikalische Frage ist, naja, das liegt auch so ziemlich auf der Hand, ne? Es ist an diesem Teufelszeug da, sachlich gesehen, selber überhaupt gar nicht zu unterscheiden. So ungefähr nach dem Motto, ein Anreicherungsgrad von genau 3,51% markiert jetzt die Scheidelinie zwischen zivil und militärisch. Nein, ganz und gar nicht. Das ist von der Sache, die hier auf ihren doppelseitigen Nutzen, auf Dual Use hin untersucht wird, gar nicht drin. Und andererseits gibt es auch jede Menge Belege dafür, dass es letztendlich eine politische Entscheidung ist und keine physikalische, ob man Staaten wegen ihres atomaren Gebarens eines Rechtsbruchs in Sachen Atomwaffensperrvertrag zeigt. Da gibt es einfach unschlagbare Beispiele dafür. Man kann sich ja vielleicht noch entsinnen, als die Bundesrepublik Deutschland seinerzeit noch ihren eigenen nationalen atomaren Brennstoffkreislauf schließen wollte und diese Wiederaufarbeitungsanlage im oberpfälzischen Wackersdorf haben wollte und mit dem Bau davon schon längst begonnen hatte, da ist kein Mensch dahergekommen und hat gesagt, da müssen wir jetzt die Inspektoren drauf hetzen und die müssen schauen, dass Deutschland da keine unerlaubten militärischen Übergänge macht. Oder was man heutzutage in den Zeitungen so liest, die Japaner, auch eine ambitionierte atomare Macht, die reichern an, dass es eine wahre Freude ist. Nein, da kommt es nicht drauf an, ob ein Staat, der sich atomarer Ambitionen befleißigt, eines Unrechtstatbestands beziehen wird. Sondern, worauf kommt es dann an? Naja, die Frage, die ist wirklich nicht schwer. Dieselben Leute, die einerseits durchaus Wert drauf legen, dass an dem Schein gestrickt wird, die atomaren Anstrengungen des Iran ließen auf seine Verwerflichkeit schließen. Dieselben Typen, die machen doch andererseits überhaupt kein großes Geheimnis darum, wieso gerade der Iran in die Position kommt, ein Außenseiter und Atomwaffen verdächtig zu sein. Ja, einfach deswegen, weil der Iran seit einigen Jahren als sogenannter Schurkenstaat definiert ist. Deswegen hat er kein Recht auf eine atomare Befähigung.
Heinz, vielen Dank. Ich entnehme dem, was du sagst, dass Staaten, weil sie die Sprache der Gewalt verstehen, sich Atomwaffen angeschafft haben, weil sie eben diese Sprache der Gewalt so gut und verstehen und weil sie sich so gut kennen, darüber versucht haben ein Kontrollregime zu verhängen und jetzt am Iran eben das Exempel statuieren wollen. Da ist aber einer, der soll diesen Aufstieg nicht machen.
Ja, die Bemerkung will ich gerade eben noch machen. Sprache der Gewalt verstehen war unsere Sprachregelung jetzt, ne? So ist dieser Scheißladen eingerichtet. Und jetzt soll bitteschön niemand uns danach fragen, was wir da für eine Alternative dazu hätten. Ich hab keine und will auch keine haben zu der Frage, wie machen wir uns atomar fertig?
Es geht in dem Fall eben nicht darum, eine Alternative zu schaffen, sondern wir wollen es erstmal anschauen, was ist denn die Sachlage dieses Vorgangs. An dem Standpunkt, den die Europäer und die Amerikaner dem Iran gegenüber vorbringen, diesem Standpunkt, der Iran habe sich da an einem Recht verletzt und müsste deshalb mit Sanktionen rechnen. Diesen Standpunkt, das ist ein Standpunkt von Aufsichtsmächten, die eben dem Iran das verweigern wollen, dass er in den Stand kommt, Atomwaffen sich zu verschaffen. Frank, die ganz große Aufsichtsmacht in dieser Welt, das sind die USA. Und das ist auch die Macht, die den Iran schon vorher oder überhaupt schon auf die Liste der Schurkenstaaten gesetzt hat. Was heißt denn das jetzt, wenn die Weltmacht USA, man kann sagen Atommacht USA, die größte Atommacht USA, einen anderen Staat auf die Liste des oder als Schurkenstaat bezeichnet?
Das ist, das haben wir ja schon mal am Irak-Fall studieren können, das ist sowas wie ein politisches Todesurteil. zum Teil, also man könnte manchmal sagen, wenn auch auf Raten. Ne, es muss nicht jedes Regime gleich kriegerisch fertig gemacht werden, aber das Wichtige an dieser Charakterisierung, Schurkenstaat, da ist es, also da fällt mir immer auf, da geht es überhaupt nicht um eine einzelne eingebildete, verdächtigte oder tatsächliche Rechtsübertretung, die sich so ein Staat zur Schulde kommen lässt. Also jetzt im Fall des Irans ist es nicht das Problem und ist es nicht der Ausgangspunkt für die Kriegsdiplomatie, die da vonstatten geht, so will ich die schon mal vorauseilend nennen, sondern es geht auch nicht darum, dass ein einzelner Interessenkonflikt zwischen diesen Staaten besteht. Das besteht ja alle nasenlang. Zwischen europäischen Verbündeten geht's heiß her und ne, wie ist es mit den Agrarsubventionen und gibt es demnächst zwischen diesem und jenem einen Handelskrieg, sondern, und darum finde ich deine Frage so einleuchtend und so zielführend, mit dem bedeckt Schurkenstaat ist gleich ein Urteil ausgesprochen, dass dieser Staat, egal was er macht, nämlich einfach so, wie er verfasst ist, mit den Interessen, die er repräsentiert, von den USA als so nicht erträglich hingestellt wird. Mit dem Verdikt Schurkenstaat ist völlig klar, alles, was der macht, ist ein Anschlag auf die Sicherheit der Welt, wie Amerika sie eingerichtet haben will. Und also heißt Schurkenstaat eben auch, dass es überhaupt keine punktuelle Einigung in irgendwelchen Konfliktfragen geben könnte. Dass also über ein Einlenken an dieser und jener Frage dann gesagt werden könnte, okay, ne, jetzt haben wir uns geeinigt, jetzt ist die Sache wieder klar. Sondern aus dem Staat muss das Schurkische raus und das geht nur, das ist ein populärer Begriff im Rahmen des amerikanischen Antiterrorkriegs, das geht nur über Regime Change, das geht nur darüber, dass man die Regierung austauscht, dass man die ganze Welt, Gesellschaft da umbaut mit Gewalt, dass da also überhaupt ein ganz anderes gesellschaftliches Leben mit der Gewalt, die man mobilisiert, eingerichtet wird, sodass das wieder Länder sind, die überhaupt nach außen und innen gar nicht anders können, als nach dem Diktat der Weltaufsichtsmächte zu funktionieren. Also Schurkenstaat, den Satz will ich dazu jetzt erstmal noch loswerden, Schurkenstaat heißt also, das ist überhaupt eine Macht, der ist jede Anerkennung abgesprochen und es geht überhaupt nur, ne, dass so ein Staat wieder in den Rang der respektierten Mächte zurückkommt, wenn ganz und gar das Regime und die Staatsräson komplett ausgewechselt ist, wenn also, ob man dafür einen Krieg braucht oder nicht, ein Kriegsprogramm realisiert ist, das heißt, schmeißt du mal deinen ganzen Staat innen und außen und wofür er steht, komplett um, dann und auch nur dann kannst du damit rechnen, wieder irgendwie in den Kreis der respektierten Staaten zurückzukehren.
Vielen Dank, Frank. Das war jetzt also erstmal den Standpunkt, den die USA einnehmen und du hast ihn jetzt mal erklärt, was der heißt. Man kann das vielleicht in einem Wort zusammenfassen, das ist noch nicht formal, also eine Art Kriegserklärung dem Irak gegenüber, dem Iran gegenüber, also diesem Schurkenstaat. Jetzt ist es ja so, die Europäer schließen sich dem nicht komplett an, sie verweigern sich dem aber auch nicht. Also werfen wir noch mal einen Blick drauf, wie verhält sich jetzt Europa im Verhältnis zu der Kriegsansage, die die Amerikaner machen?
Ja, da ist die erste wichtige Bestimmung ist halt die, da hat Europa bitterlich was lernen müssen bei dem letzten Weltsicherheitsratsfall. Ne? Nämlich, da hat Amerika gesagt, ein Krieg gegen den damaligen Schurkenstaat und Oberschurken Irak und mit Saddam Hussein an der Spitze sei notwendig. Und einige der europäischen Staaten haben darin den Imperativ der USA gesehen, sich voll und ganz von deren Weltordnungsdefinition, also deren Weltordnungsdefinition zu unterwerfen, die sich dieser unbedingt anschließen zu müssen und so sich selber zum bloßen Anhängsel und Helfershelfer amerikanischer Ordnungsansprüche zu machen. Das haben die einen europäischen Nationen mit einer Verweigerung beantwortet, die gar nicht dem kriegerischen Ordnen der Welt galt, sondern dem, dass europäische Mitsprache dabei nicht gefragt war. Eine andere Seite europäischer Mächte hat sich entschlossen, mitzumachen bei diesem Krieg, mit der Kalkulation, besser man ist irgendwie noch ein Mitmacher bei den USA, als von den USA ausgemischt zu werden und dann gleich gar nichts mehr zu sagen haben.
Und beide Fraktionen haben aber festgestellt, dass das ausgemischt werden, wie das Mitmachen bei dieser letzten Affäre, hat beide erstmal mit einer Position zurückgelassen, die ihren Ordnungsansprüchen überhaupt nicht genügt. Die Mitmacher müssen sich zu Hause fragen lassen, sind sie bloß Schoßhündchen vom Busch? Ist der Busch ein Pudel? Und die Ausgemischten haben festgestellt, sie haben tatsächlich nichts an dieser Affäre da ändern können, wenn die Amerika beschließt, es führt den Krieg in der mesopotamischen Wüste mit einer Koalition der Willigen, dann ist auch ein deutsch-französisches Nein keine Sache, die es a. verhindert schon gleich nicht oder b. auch nur mehr europäische Mitsprache bei dem, was dazu passieren habe, verbirgt. Also beide machen sozusagen eine Art Schadensbilanz und stellen sich jetzt hin und sagen, es muss eine andere Initiative her. Nämlich erstmal die Deutschland, klar, an vorderster Front, auch die Franzosen, ne? Wir sind gelehrig, wir dürfen uns nicht wieder ausmischen lassen. Das ist eine Niederlage. Und der dritte im Bunde, so viel noch, Großbritannien, sagt, wir müssen mal mit an der Spitze einer exklusiv europäischen Initiative stehen, um nicht wieder als das bloße Schoßhündchen von Amerikas Gnaden unsere Ansprüche denen der USA komplett unterordnen zu müssen.
Frank, die Europäer, denen wird ja oft nachgesagt, oder denen wird ja zum Teil zugute gehalten und zum Teil eben vorgeworfen, sie wären zögerlicher als oder zu zögerlich, also zögerlicher als die USA oder zu zögerlich. Wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, dann ist doch das Zögern der Europäer gar nicht so sehr eine Parteinahme für den Iran oder irgendwie, sagen wir mal, ein Standpunkt, der versucht, Atomwaffen aus der Welt rauszuhalten, sondern eher ein Standpunkt, der sich misst daran, inwieweit die Europäer noch Einfluss auf das amerikanische Vorgehen haben.
Also mir gefällt die ganze Charakterisierung des Zögerlichen sowieso nicht. Man muss ja immerhin, und das will ich gleich mal an dieser Doppelstrategie, die die EU-Diplomatie verfolgt, versuchen zu illustrieren. Man muss sich ja gewahr werden, da sind große Weltmächte, die eine Weltwirtschafts- und Finanzmacht in sich vereinigen, die eine Militärmacht in sich tragen, die sie gegen alle Welt zur Geltung bringen, die ein europäisches Staatenbündnis zu schmieden versuchen, das überall als in Rechnung zu stellender politischer Einflussfaktor respektiert werden muss, das seine Ansprüche anderen vorsemmelt, das bei anderen Folgsamkeit und Einordnung erzeugt. Ja? Da also zögerlich. Da kann einem ein bisschen schlecht werden, weil da ist der Maßstab wohl tatsächlich der einer USA mit: Wer nicht spurt, wird mit Krieg überzogen, dann spurt er schon. Ne? Also an dieser Charakterisierung finde ich so ziemlich alles ziemlich zum Magen umdrehen. Aber gut, um das nochmal durchzugehen, an dem, was für eine Strategie fahren Sie denn? Die besteht einerseits daran, dass in dem Moment, wo der Iran absehbar und verkündet, als der nächste Schurkenstaat auf der Antiterrorliste verkündet wird, der jetzt abzuarbeiten sei, der europäische Schluss aus dieser doppelten Bedeutungslosigkeit, die ich gerade mal geschildert habe, war: Wir setzen uns jetzt an die Spitze der Vorkriegsdiplomatie mit dieser Nation. Und zwar wie? Dass der Iran, eine Atommacht nicht werden darf, weil er ein Schurkenstaat ist, haben sie also Vollstoff übernommen und unterschrieben. Auf der einen Seite, weil an dieser Setzung Amerikas sowieso kein Weg dran vorbeiführt. Zweitens aber, das ist schon so. Auch unsere Nationen können es natürlich nicht leiden, dass andere einfach sich Waffen zulegen, die ihre Erpressbarkeit erheblich mindert. Ne? Mit einer Atommacht kann man nicht so umspringen wie mit irgendeinem Afterstaat, der sich in puncto Bewaffnung sowas nicht leisten kann. Sie haben also den amerikanischen Anspruch: Der Iran darf keine Atommacht werden, komplett übernommen, und haben gesagt, aber wir machen uns federführend dafür verantwortlich, dass wir das in einer Verhandlungslösung mit dem Iran diesem abbringen. Das heißt, das Argument, auf dem die ganze Wucht des europäischen Verhandlungsangebots fußen sollte, war eben das: Ihr Iraner, Ihr könnt euch einen Krieg ersparen, den der Armee euch nämlich anträgt, wenn ihr auf unser Angebot angeht. Und das Angebot sah aus, dass der Iran darauf verzichtet, den nuklearen Kreislauf zu schließen, dass er keine Urananreicherung betreibt und dass er dafür sogenannte objektive Garantien übernehmen muss, dass er sich also unter der Aufsicht von europäischen Führungsmächten ganz klar sein Atomprogramm abschminkt, voll und ganz quasi sein lässt und dafür zum Aufseher und zum Anwalt, ne, in der internationalen Welt die europäischen Mächte sich und deren positives Urteil, also sich derer versichern muss.
Also die Europäer haben dem Iran sozusagen angeboten, sie würden als Hilfs-Sheriffs darauf aufpassen, dass es nicht zum ganz krassen Kriegsfall kommt, wenn der Iran die Anreicherung unter europäische Aufsicht stellt.
Anreicherung soll gar nicht sein, ja, sondern der Punkt ist, man versucht Amerika ein Stück seiner Kriegsgründe zu entziehen, indem man sich die Ansprüche zu eigen macht und sagt, aber wir können das mit politischer Erpressung, können wir dieses Stück iranischer Staatsräson dem Iran abmarkten und damit dann erstens natürlich für sich als Erfolg verbuchen. Seht ihr, wir schaffen das. Wir schaffen mit unserer politischen Erpressungsfähigkeit, schaffen wir das, den Iran von einer für ihn national lebenswichtigen Linie abzubringen, die doch niemandem passt und euch Amis auch nicht, und damit sich gegenüber Amerika aufzustellen als wir haben doch ein Gewicht, um das ihr bei der Definition dessen, was solche Nationen dürfen und nicht dürfen, nicht mehr herumkommt. Also müsst ihr mit uns die Bedingungen des Einfügens und Ausrichtens und Ausnordens solcher Staaten bitteschön mitvereinbaren. Die Fragen von Krieg, Frieden und internationaler Ordnung sind nicht exklusiv eure, sondern auch unsere. Das wäre die Seite von »So wird's ein Erfolg«.
Genau, und andererseits hat sich Europa aber bei der Vorbereitung dessen, wie es dann so zu so einem Krieg kommen kann, nämlich die Eskalation hin zum Sicherheitsrat, welche Art von Beschlüsse da gefasst werden und was die dann bedeuten, auch dabei hat sich Europa natürlich nicht rausgehalten, sondern auch dabei versucht Europa Einfluss zu gewinnen auf diesen Konflikt. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, oder sag, Frank, fehlt uns da noch an der Stelle was?
Man könnte jetzt noch also hinzufügen, nicht nur, dass das auch eine Seite davon ist, dass sie sich offen gehalten haben, sondern es ist die Seite dieser Verhandlungsführung, die ja sagt, unterhalb dieses Verhandlungserfolges gibt's nichts. Also den Iran damit konfrontiert, dass er wirklich seiner nationalen Linie komplett abschwören muss, wie es per Kriegsdrohung über ihn verhängt ist. Wenn unterhalb dessen nichts als Verhandlungserfolg geht, dann ist klar, dann ist die andere Seite dieser ganzen Diplomatie die, dass man sich offen hält, das vor den Weltsicherheitsrat zu bringen. Und damit, wissen wir, hat auch die letzte Kriegsaffäre ihren Auftakt da genommen. Ja? Also von daher, die Kriegslösung ist immer schon in dieser Sorte EU-Diplomatie mit drin, um sich eben nicht brüskieren zu lassen und um nicht Amerika eine Vorlage zu geben, die heißt, ihr könnt es nicht.
Vielen Dank, Frank. Heinz, jetzt fasse ich das, was der Frank mal gesagt hat zum Thema Diplomatie so zusammen. Die Logik, die da angestoßen wird, das ist doch die Logik, wer A sagt, muss auch B sagen, das Zitat der Züricher, damit die Europäer nicht das Gesicht verlieren, müssen sie. Kannst du nochmal schnell beurteilen, zum Abschluss, diese Art von Logik, diese Art von Diplomatie, erst drohen und dann damit umgehen, wie beurteilst du die?
Naja, die Drohung ist ja nur, bleibt ja nur dann Drohung, wenn sie das Resultat, das sie im Auge hat, ohne Krieg erreicht. Wenn also in dem Falle der Iran gewissermaßen eine friedliche Kapitulation hinlegt, wenn er den ihm angesagten Krieg durch Folgsamkeit überflüssig macht, dann kann es bei der Drohung bleiben. Und dann hat die Drohung ja ihre Produktivität ja bereits entfaltet. Wenn es aber so ist, dass der Iran diese schlechthinige Preisgabe seiner Staatsräson und der dafür fälligen Mittel nicht zugeben und einräumen mag, dann wird aus der Drohung, aus diesem theoretischen Krieg, der praktische, das ist die jetzt nicht von mir prognostizierte, sondern von den Weltmächten angesagte Lage, die kann ich auch gerne zusammenfassen, indem ich den US-Senator McCain zitiere, der jetzt am Wochenende auf dieser Sicherheitstagung in München folgenden Satz von sich gegeben hat: Es gibt nur eines, was schlimmer ist als ein Militärschlag, das ist ein atomar bewaffneter Iran. Tja, deutlicher kann man die Sache wohl nicht mehr aussprechen.